SR2 Kulturradio. Diskurs.
Herzlich willkommen zum SR2 Kulturgespräch. Mein Name ist Barbara Renno und mein Gast heute ist Ulrich Blanchet. Er kennt sich bestens aus mit Graffiti, Stencils, Urban Art, Pochoir und Street Art. Diese Liste, die ist vorläufig und auf jeden Fall nicht vollständig. Im Verlauf des Gesprächs werden uns sicher noch viel mehr Begriffe begegnen. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich Ulrich Blanchet. Guten Tag.
Guten Tag.
Wann sind Sie denn, Ulrich Blanchet, zum letzten Mal mit Sturmhauben nachts losgezogen und haben Ihren Tag hinterlassen? Und welchen Stil haben Sie dabei bevorzugt?
Also es ist natürlich immer gut, wenn man sich theoretisch mit Sachen auseinandersetzt, dass man auch die praktischen Gegebenheiten einigermaßen kennt. Und ich habe jetzt zum Beispiel mich damit auseinandergesetzt, wie wichtig zum Beispiel so Bauabsperrungen sind. Sie kennen diese rot-weiß gestreiften Plastikdinger, um so Baustellen abzusperren. Die kann man nämlich auch schön 90 Grad querstellen und als Leiter verwenden. Und solche Sachen, das ist schon auch wichtig, wenn man das mal selber ausprobiert hat. Und es gibt ja auch legale Flächen, wo man sowas ausprobieren kann. Aber gerade über die Technik und auch über die Herangehensweise und die Probleme, die auftreten können, ist natürlich schon hilfreich, wenn man Sachen auch praktisch mal ausprobiert hat.
Also losziehen tun Sie auf jeden Fall, aber mit ganz seriöser Motivation. Sie sind Kunstwissenschaftler an der Uni in Heidelberg und forschen seit längerem zum Thema Graffiti. Nehme ich jetzt mal als Oberbegriff, ob das so richtig ist, das dürfen Sie gleich richtig stellen. Dabei arbeiten Sie, Ulrich Blanchet, auch auf der Straße, mutmaßlich bei Tag, nehme ich mal an, und ohne Sturmhaube. Sie dokumentieren die Kunst auf der Straße. Wie haben Sie denn diese Kunst auf der Straße als Forschungsgegenstand für sich entdeckt?
Also ich bin eher Streetart-Forscher, ich kenne mich mit Graffiti auch aus, aber Graffiti ist nochmal eine ganz eigene Welt. Also ich würde als Überbegriff Urban Art verwenden und ich dokumentiere natürlich auch, aber sehr viel beschäftige ich mich speziell auch mit der Geschichte von Street Art, Urban Art. Also ich beschäftige mich mit dem, was viele Leute dokumentiert haben in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren, wo ich selber noch gar nicht auf der Welt war oder Kind war. Ich habe viel zu tun mit Fotografen, alten Archiven, viel in Büchern und so weiter, weil diese Sachen natürlich alle auf der Straße nicht überlebt haben. Selber angefangen habe ich in diesem Bereich als jemand, der gar nicht aus einem urbanen Kontext kommt und vielleicht deswegen eine besondere Affinität dazu hat. Also ich komme von einem Einödhof ohne Nachbarn, ohne Dorf dazu oder irgendwie irgendeine urbane Anbindung, sondern aus der reinen Natur mit einem Kilometer rundherum keine Nachbarn und hatte aber dadurch wahrscheinlich immer einen sehr starken Drang in Richtung alles urban, weil mich das immer sehr interessiert hat. War dann 2006 im Studium in Sydney in Australien und habe da Leute kennengelernt, die mich auf sowas wie Schablonengraffiti gebracht haben, die mir das Buch von Banksy gezeigt haben oder die Webseite erstmal. Und dann war ich in Melbourne, da gibt es ganze Straßen voller Street Art, in dem Fall auch eher Schablonengraffiti. Und das fand ich sehr interessant. Dann habe ich in einem Museumsshop eben das Buch von Banksy, was zu dem Zeitpunkt erst kurz vorher erschienen war, Wall and Peace heißt es, das habe ich gesehen, habe das durchgeblättert und war da irgendwie sozusagen irgendwie eine Dreiviertelstunde allein nur mit diesem Buch beschäftigt. Ich habe gedacht, oh ja, das ist spannend. Habe eh ein Abschlussarbeitsthema gesucht und ab dann habe ich weitergemacht. Das ist jetzt in 1,5 Jahren ist es 20 Jahre her.
Sie haben eben betont, dass Sie von einem Einödhof kommen. Blöde Zwischenfrage, könnte es Urban Art auch oder Street Art, könnte es das auch auf dem Dorf geben, rein theoretisch?
Genau, also da kommt der Begriff natürlich ein bisschen an seine Grenzen, weil man die Straßen ja doch eher in den größeren urbanen Zusammenhängen hat. Aber wenn man sich zum Beispiel die Schablonen-Graffiti-Geschichte anschaut, also ein Unterbereich, der mir sehr wichtig ist, da sind die Anfänge wirklich auch auf dem Land. Da gab es 1966 in Frankreich ein sehr dünn besiedeltes Gebiet und da hat ein Künstler dann gemerkt, ah, okay, da gibt es einen Atomwaffenstützpunkt, also Kalter Krieg und so, und hat dann da erste Schablonenarbeiten wirklich im Nirgendwo gemacht. Auf Felsen waren einzelne Häuser da auch mal an der Wand oder sowas, aber das ist eigentlich eher, sind zwar die frühesten Schablonen-Graffiti, wo man einen Künstlernamen dazu hat, also ganz wichtige Arbeiten, aber die sind nicht fotografisch dokumentiert und sie sind wirklich auf dem Land.
Bis heute halten sicher immer noch sehr viele und wahrscheinlich in der Mehrzahl Hausbesitzer Graffiti und Co. Und jetzt haben wir ja gelernt, der Oberbegriff ist Urban Art für Schmiererei und Sachbeschädigung. Wann ist dieser Gegenstand denn in den Fokus überhaupt des wissenschaftlichen Interesses gerückt? Übrigens ja nicht nur der Kunstwissenschaft, sondern auch der Kultur- und Sozialwissenschaften.
Das stimmt. Also sehr viele Kollegen aus der klassischen akademischen Wissenschaft sind dann eher am Anfang Soziologie, Ethnologie, Sprachforschung. Viele wissenschaftlich untersuchte Graffiti haben viel mit Text zu tun. Die Kunstgeschichte ist da nicht unbedingt die erste, also das kommt dann erst in den 80ern. Wenn man anfangen will, wo gibt es die ersten Bücher, die sich mit Graffiti, also illegalen Graffiti, auseinandersetzen, da gibt es schon ein Buch von 1731 über Kratzgraffiti von Adligen auf Glasscheiben. Also das ist schon sehr früh, aber dass das so wirklich ein Forschungsgegenstand wird, der dann langsam ernstzunehmender ist, das fängt so in den 60er, 70er Jahren mit Robert Reisner in den USA an. Da geht es aber auch viel um so Politsprüche, Individualspruchbotschaften und sowas. Aber das ist jemand, der ganz wichtig ist für diese frühe Forschung und dessen Buch haben wir zum Beispiel auch ausgestellt in der Ausstellung in Saarbrücken, weil der eben auch ein berühmtes Graffiti propagiert hat, Bird Lives, was einfach einen wichtigen Meilenstein in der Graffiti-Geschichte einnimmt.
Wie lange mussten Sie denn Ihre wissenschaftlichen Lehrer und Lehrerinnen von diesem Forschungsgegenstand überzeugen? Und womit ist es Ihnen gelungen? Denn offensichtlich ist es ja sehr gelungen.
Also die Frage hat durchaus ihre Berechtigung. Ich denke, da habe ich die Gnade der späten Geburt. Ich kenne Kollegen, die jetzt so um die 60 sind, die teilweise da große Schwierigkeiten hatten und teilweise Sachen angemeldet haben und dann einfach die Professoren damals gesagt haben, nö, das ist ja keine Kunst, mit sowas kann man sich jetzt nicht, also in der Kunstgeschichte zumindest, nicht wissenschaftlich auseinandersetzen. Bei mir hat es nicht lange gedauert. Also mein Professor Hans Dickel, der hatte da einen sehr starken Bezug dazu, weil er selber sich viel mit Kunst im öffentlichen Raum auseinandergesetzt hat. Auch Künstler, die im weitesten Sinne auch teilweise illegal gearbeitet haben aus der Konzeptkunst, wie Daniel Buren, war ein Künstler, mit dem er sich sehr genau auseinandergesetzt hat. Also der hatte da sehr viele Zugänge, also den musste ich nicht groß überzeugen. Er hat gesagt, ja, also ich habe damals über Banksy geschrieben. Ich habe gesagt, ja, den Künstler kenne ich nicht. Also damals kannte man den nicht in Deutschland zwingend, also auch nicht im Kunstkontext. Ich kenne den nicht, ich kann Ihnen da jetzt nicht viel helfen, aber ich finde das Thema spannend und von meiner Seite aus können Sie da gern drüber schreiben. Also das hat keine 30 Sekunden gedauert eigentlich.
Sie haben ja jetzt einen sehr wichtigen Unterschied gemacht. Kunst im öffentlichen Raum ist ja etwas Gewolltes. Da werden auch Budgets zur Verfügung gestellt. Es gibt auch die berühmten Kunst am Bauprozente bei öffentlichen Gebäuden. Da müssen so und so viel Prozent, ich glaube im Moment sind wir bei 3-4 in Deutschland, das schwankt von Land zu Land, müssen sozusagen der gesamten Bausumme zurückgehalten werden, um dann einen Künstler, eine Künstlerin zu beauftragen. Also das ist gewollt, um es mal so auf den Punkt zu bringen, während das, womit Sie sich beschäftigen, die Urban Art mit all den Untergruppierungen, die wir jetzt schon aufgelistet haben, ja eher davon lebt, dass sie ungewollt ist. Das stimmt auch nicht mehr so ganz, aber jetzt gehen wir mal der Reihe nach. Es ist auf jeden Fall mal die Ursprungsidee. Es ist ungewollt. Es kommt aus einer, ja, ich mag das Wort nicht so gern, aus einer Subkultur heraus, aber ich sag's jetzt einfach mal.
Ja, es gibt einen Teil von Graffiti, das aus einer Subkultur kommt, also bei Graffiti-Writing, also das, was man landläufig als Hip-Hop-Graffiti sieht, das kommt tatsächlich aus einer Subkultur. Street Art, also sozusagen das eher Bilder, wo es weniger um Schreiben und sowas, das sind ganz andere Leute. Das ist eine Individualkultur, da geht es um einzelne Leute, die sind auch meistens dann irgendwie auf einer Kunsthochschule gewesen. Das ist nicht unbedingt eine Subkultur, das sind dann wirklich Einzelleute, die dann oft auch sonst im normalen Galeriekontext, im legalen Kontext arbeiten und dann sozusagen einfach mal anders abbiegen. Und es stimmt, es ist eine gewollte Kultur, wenn man von dem Prinzip des Eigentums ausgeht. Es ist natürlich so, es gibt sehr, sehr viele hoch umstrittene Werke Kunst im öffentlichen Raum, die enorm angegriffen werden, auch wenn sie vorab gesegnet sind, auch wenn sie sozusagen öffentlich finanziert sind, aber wo einfach dann die Bevölkerung großen Widerstand dagegen leistet. Und es gibt genauso Graffiti-Werke auf illegale Graffiti auf Häuserwänden, wo die Besitzer sagen, Hat mich zwar keiner gefragt, aber es gefällt mir. Und das sieht man oft daran, wenn das Haus renoviert wird, dass zum Beispiel außenrum gestrichen wird. Das ist einfach dann eine visuelle Sichtbarmachung. Ich finde das gut, ich möchte, dass es bleibt. Es individualisiert ja auch die Häuser. Dass man sagt, ich bin nicht das 15. graue Haus auf der linken Seite in dieser Straße, sondern ich bin das Haus mit der Ratte außen dran. Das mögen auch viele Leute so mal.
Also mir fällt jetzt spontan Harald Negli ein, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich den entdeckt habe, weil es irgendwann mal ein Bändchen in der Edition Suhrkamp gab und das war sozusagen wie so ein Ritterschlag. Der hat nämlich auch für die Ausübung seiner Kunst im Gefängnis gesessen und ziemlich viel Ärger gehabt in der Schweiz, ziemlich lange. Heute ist das vorbei und vergessen, der ist glaube ich jetzt so um die 80 müsste der sein. Da ist ja was passiert in den letzten Jahrzehnten.
Genau, also der Harald Negli lebt noch, der ist gerade schwer krank, aber ich wünsche ihm alles Gute. Wir sind mit der Stiftung, Harald Negli Stiftung, im engen Kontakt, weil wir ja auch Werke von ihm ausstellen in der Ausstellung jetzt in Saarbrücken. Und wir zeigen im Beiprogramm einen Kinofilm, den es über ihn gibt. Den werden wir im November zeigen. Also Harald Negli ist eine ganz zentrale Figur und er ist auch so spannend, weil er über Jahrzehnte weiter eben illegal tätig war und ist. Und er hat es 2020, also vor wenigen Jahren, noch geschafft, dass er irgendwie in Zürich gleichzeitig einen Kulturpreis kriegt und in derselben Stadt angeklagt wird, weil er wieder dort gesprüht hat. Also es ist jemand, der weiterhin illegal bis vor ganz kurzer Zeit tätig war.
Gehört diese Illegalität sogar dazu bei Harald Negli?
Sie gehört dazu. Er macht natürlich auch legale Arbeiten und er hat einfach einen Individualstil. Der muss ja auch seine Unterschrift nicht drunter setzen, sondern man sieht einfach am Stil, das ist von ihm. Und es ist ja auch eine politische Botschaft. Also Harald Negli kommt aus einem Post-68-Impuls, also diese großen Umwälzungen nach 1968, und hat da eine Agenda gehabt, also wirklich so einen Kampf gegen den Beton, gegen das vermauerte Denken. Also da gibt es wirklich auch so manifeste Texte. Also es ist wirklich Teil der Kunst auch dann, ja.
Das Spannende an Harald Negli finde ich bis heute, dass er sozusagen seine Figuren, die sehr filigran sind und in manchen Einstellungen fast so ein bisschen an Giacometti erinnern, auch ein Schweizer, ein sehr berühmter Schweizer, dass er die in einen Kontext einbindet. Also wenn zum Beispiel ein Stromkasten da ist, dann denkt er das mit und sprüht da drum herum. Und es ist genauso, dass man denkt, ja, das gehört so, das war nie anders und das gehört dahin und sonst nirgendwo anders hin. Hat er damit eine solitäre Position, wie sie viele andere mit ihrer Kunst auch haben? Sie haben ja die Ratten schon erwähnt.
Also er ist jemand, der sehr stark und sehr früh auch sehr ortsspezifisch gearbeitet hat. Also es gibt sehr viele Street Art, die kann überall sein. Und da wählt man dann vielleicht spontan den Ort aus. Aber die meisten Sachen, oder also sehr viele Sachen, sind dann schon überlegt. Harald Negli zum Beispiel ist von einem anderen Künstler, den wir auch in der Ausstellung haben, der auch noch lebt, der auch ähnlich alt ist, Gérard Stotti-Camien. Der hat dann schon 15 Jahre vor Negli in Paris solche Figuren gemacht. Die sind anders, die sind nicht so virtuos, eher in einem Nachkriegskontext. Aber die haben auch nachweislich, das hat Negli mal in einem Interview gesagt, ihn beeinflusst, sozusagen auf der Straße zu arbeiten. Und die sind auch sehr stark ortsspezifisch, also dass sie immer den Kontext mit einbeziehen. Und das ist ja auch immer das Gegenargument, wenn man sagt, ja, gedankenloser Vandalismus und da gibt es Leute, die schmieren dann einfach was irgendwo hin. Nein, die machen sich oft sehr genaue Gedanken, machen sich vorher vielleicht auch Skizzen, fotografieren die Orte und überlegen dann, was mache ich da hin? Maßgeschneiderte Werke oft für Orte. Aber Negli ist, glaube ich, schon jemand, der sehr spontan gearbeitet hat.
Wir sind ja gerade in der Schweiz, also frei nach einem Schweizer Werbespruch, der sich zum geflügelten Wort entwickelt hat. Wer hat es erfunden eigentlich? Wer hat diese Art der Kunst erfunden?
Das kommt darauf an, wie man sie ansetzt. Also es gibt natürlich in alten Maya-Tempeln schon Graffiti. Es gibt in Pompeji-Ausgrabungen hunderte von Graffiti, sowohl Spruchgraffiti als auch Zeichnungen. Durchs ganze Mittelalter, in Kirchen, in Katakomben und so weiter. Da kann man bei der Höhlenmalerei anfangen. Aber wenn man jetzt so wie ich sagt, wo fängt das an, mit einem Namen verknüpft zu werden. Also wo gibt es einen Namen und eine Person, die eine künstlerische Intention hat oder sieht, Da sind wir eigentlich dann in den 30er Jahren bei Braschai. Das ist der erste, der sagt, okay, am Anfang waren in meinen Fotos im Hintergrund irgendwo Graffiti zu sehen, so als Authentizitätsspender, oh, Straße, super untergründig. Und dann macht er die aber auf einmal zum Bildgegenstand. Er sagt, nur das Graffiti ist interessant. Aber der macht nicht selber Graffiti, sondern der fotografiert sie und trägt sie dann in die Galerie. Und das ist sozusagen der erste Impuls. Wow, da ist was auf der Straße, das ist spannend, das trage ich in die Galerie. Entweder als Foto oder später dann als Abriss. Also die Affischisten, die machen dann so Dekollagen, so Plakatabrisse, die künstlerisch gestaltet sind und tragen die auch in die Galerie. Das ist der erste Schritt. Das passiert ab den späten 40er Jahren dann. Und dann in den 60er Jahren gibt es auf einmal diesen Sprung, wo Künstler in die andere Richtung gehen. Das heißt, die gehen aus dem Atelier auf die Straße. Und da ist eben Slotty Camien oder Pignon Ernest, aber auch in den USA einige Künstler aus dem Graffiti-Umfeld, Cornbread, Daryl McClay, die sind da die Ersten.
Ist diese Kunst vergleichbar etwa mit dem Märchenerzählen? Also ist Sprayen, Malen und Tecken so eine Art anthropologischer Konstante? Das heißt, Menschen müssen das überall auf der Welt tun, weil sie Menschen sind, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen kommunizieren können oder vielleicht kinetisch bedingt es sogar müssen. Sie haben ja eben die Höhlen von Lascaux angesprochen, die datieren ja Forscher bis zu 40.000 Jahre zurück, sozusagen deren Entstehung.
Das stimmt, also das ist ja sozusagen, das fällt da zusammen. Also dass man sagt, die Ursprünge von Graffiti und die Ursprünge von Kunst fallen zusammen, weil es uns aus der Zeit natürlich keine anderen Oberflächen erhalten sind, auch wenn es sie sicher gegeben hat, was weiß ich, in Holz. Aber das fällt da zusammen. Wir wissen natürlich bei Lascaux und so weiter nicht, was das für ein Impetus war. Es waren wahrscheinlich eher irgendwelche Riten, also sowas, wenn man das heute vergleicht irgendwie mit Kirchenmalerei. Also eine ganz andere Kontext, aber dass man sich sozusagen illegal, egal wo man ist, äußert, das gibt es auch zu allen Zeiten. Also man kann sozusagen eine alternative Kunstgeschichte, man muss es auch nicht Kunst nennen, durch alle Zeiten ziehen. Also wenn man zum Beispiel anschaut, unsere Ausstellung, die findet ja in einem historischen Museum statt. Und es gibt auch viele Leute, die das machen, die diesen Kunstkontext ablehnen und sagen, was wir machen, ist nicht Kunst. Das muss auch nicht Kunst sein.
Gibt es dabei Formen und Ausdrucksweisen, die dann etwa geografische oder kulturbedingte eigene Ausprägungen entwickeln? Also sprich, wird in Frankreich anders gesprayt oder mit Schablonen gearbeitet als in den USA, in Deutschland oder in Mexiko? Oder wird dort gar nicht gesprayt, sondern gemalt? Also welche Linien kann man denn da verfolgen? Oder Sie sind ja Wissenschaftler, das heißt, Sie versuchen ja sozusagen Ordnungssysteme zu finden, ja, und Dinge zu beschreiben, die Sie wahrnehmen.
Die gibt es auf jeden Fall. Also es ist so, dass man die Street Art Graffiti Geschichte genauso auch als eine Technikgeschichte erzählen kann, weil es einfach immer mal wieder Sprünge gab, also genauso wie es in der Kunstgeschichte mit der Erfindung der Ölmalerei oder der Zentralperspektive und all diesen im Nachhinein oft als Meilensteine wahrgenommenen Sachen große Veränderungen kamen. Und dasselbe haben wir in der Streetart-Geschichte auch. Also wenn wir anfangen in den 60er Jahren, da ist die Sprühdose, die ja heute ein Synonym für das Graffiti ein bisschen ist, die fadet erst langsam rein. Also die ersten Schablonen-Graffiti wurden noch mit Pinsel und Farbeimer angebracht. Und die ersten Figuren von Slotty Camien mit Kreide. Also am Anfang haben wir wirklich Kreide, Kohle, Kratzen, also das Graffiti.
So
also
Ritzen sozusagen.
Ritzen, genau. Mhm. Also Braschai, die Graffiti von Braschai. Sehr viele von denen sind wirklich brutal in Stein reingeritzt, in weichen Putz oder in härteren Stein geritzt. Da gab es natürlich schon auch sowas wie Teerfarbe, die man verwendet hat. Zum Beispiel auch jetzt in Widerstandsgraffiti von der Weißen Rose oder sowas. Die haben sowas wie Email oder Teerfarbe verwendet in den 40er Jahren.
Also das sollte bleiben, im Gegensatz zu Kreide zum Beispiel.
Genau, das sollte bleiben. Es sollte auch stabiler sein. Und es war aber trotzdem, sind ja im Normalfall keine Leute, die größere finanzielle Mittel hatten. Es war was Allverfügbares und Billiges. Und gerade der Teer ist eine sehr wichtige Sache, der zum Beispiel in Sao Paulo oder in generell in Brasilien gibt es eine Graffiti-Richtung, die heißt Pichasau. Und Pich ist das Wort für Teer, weil sozusagen die Originalfarbe Teerfarbe war. Die kannten dann ab den 80ern irgendwann dann schon sowas wie Sprühgraffiti aus New York. Aber Sprühdosen waren dann nicht verfügbar oder so teuer, dass es einfach nicht ging. Die haben dann eben auch mit so kleinen Farbrollern, die sich sehr mit Farbe vollgesaugt haben, sind die dann da hochgeklettert und teilweise 20 Etagen hoch und haben da sich abgeseilt und dort mit diesen Farbrollern Graffiti hinterlassen. Und das geht in so einen typischen Stil. In dem Fall geht es ein. Also dieser Pichasau-Stil, der sehr mit Brasilien verbunden wird, den finden Sie mittlerweile natürlich auch in Lissabon oder in Madrid oder sowas oder auch in Deutschland oder auch in Berlin, weil da einfach viele Leute dann hingegangen sind oder das gesehen haben und gut fanden. Aber ja, die Sprühdose findet auch ein bisschen, teilweise ein bisschen zu unterschiedlichen Zeiten zur Marktreife oder dass sie ihren Durchbruch hat in gewissen Ländern. Das ist eigentlich immer überall, aber in den 60er Jahren. Und in Philadelphia und New York ist es dann vielleicht schon ab Mitte der 60er und in Deutschland, Frankreich dann vielleicht eher Ende der 60er. Aber ab dann gibt es sowas wie Sprühdosen und ab dann wird gesprüht und da haben wir nachweislich Sachen, wo man sagt, das ist gesprüht und so kann man dann auch eine Street-Art-Geschichte erzählen und Sachen auch danach datieren und jedes neue Mittel erschafft wieder neue Kunst. Also zum Beispiel dann später, dass man dann sagt, oh, wir haben hier einen Feuerlöscher. Da wollen wir jetzt keinen Brand damit löschen, wir füllen da einfach Farbe zu diesem weißen Zeug dazu und dann kann eine Person auf einer Brandmauer irgendwie 5 Meter hoch sprühen, so wie das Banksy jetzt zum Beispiel auch wieder gemacht hat. Aber es ist eine Technik, die gibt es jetzt seit ungefähr 30 Jahren auch.
Welche Rolle spielt denn die Zeit dabei? Also wenn ich so an eine Spraydose klinge, die ist klein, die ist handlich, die kann ich mir zur Not in die Jackentasche stecken. Gut, wenn ich mehrfarbig arbeiten will, wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Aber da bin ich beweglich mit. Also gerade wenn wir über illegale Aktionen sprechen, dann muss das ja schnell gehen. Ich muss auch schnell flüchten können sozusagen. Und was Sie beschrieben haben von den Künstlern, die in Brasilien, in Sao Paulo arbeiten, das ist ja schon mit hohem Aufwand verbunden. Da bin ich nicht eben mal schnell weg. Also welche Rolle spielt die Zeit bei der Entstehung von all diesen Werken?
Die Zeit ist eigentlich der wichtigste Faktor, weil wir denken bei Kunst immer an Museum und Galerie.
Oder Atelier auch, wo es entsteht.
Atelier, genau. Mhm. Und man denkt daran mal Zeit. Man denkt an einen Betrachter oder eine Betrachterin, die gesammelt ist, die Zeit hat, die sich Zeit nimmt, es anzuschauen. Die Arbeiten auf der Straße sind im Normalfall für Leute geschaffen, die keine Zeit haben, sondern die einfach von A nach B rennen. Also auch auf der Betrachterseite spielt die Zeit eine große Rolle. Und die Künstler wissen oder Künstlerinnen, wenn sie da ein Werk schaffen, mehr als 4 Sekunden wird es im Normalfall nicht angeschaut. Aber wie schafft man, dass Werke interessant sind, spannend sind, eine Aussage haben und trotzdem eine Wirkung, wenn sie nur ganz kurz angeschaut, die müssen sofort verständlich sein. Das ist sozusagen auf unserer Seite, auf der Betrachterseite, aber auch auf der Erschafferseite. Man arbeitet illegal, man arbeitet auf der Straße. Das heißt, wenn man lang braucht, maximiert sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Polizist einem von hinten auf die Schulter klopft und sagt, so geht's aber nicht. Das heißt, man muss alles schnell machen. Deswegen ist auch sowas wie Farbe, Farbeimer und Pinsel sind schon mal 2 Dinger, die man rumtragen muss. Wenn man dann nur eine Sprühdose hat, ist es schon mal 1. Und damit ist man schon mal schneller. Also man kann schneller arbeiten. Man kann auch mit einer Sprühdose auf fast allen Untergründen arbeiten. Andere Medien muss man oft sehr stark anpassen, weil sie darauf nicht halten oder da nicht gut ausschauen oder sonst irgendwas. Also die Schnelligkeit ist eigentlich, also auch wenn man sich überlegt, dass sowas wie Banksy mit seinen Schablonengraffiti, dass sich sowas so durchsetzen konnte, das ist ja sozusagen auch ein reines Zeitersparnismittel, dass man sagt, ich mache die Arbeit vor einem Atelier, ich trage es raus und ich brauche dann 30 Sekunden, um das anzubringen, habe aber trotzdem irgendwie 2 Quadratmeter gefüllt. Wenn jetzt Francis Bacon an so einem Gemälde arbeitet, dann arbeitet er da vielleicht 4 Wochen dran.
Wie sehr ist denn jetzt, wir haben ja schon eine große Bandbreite jetzt beschrieben, was alles zu diesem Oberbegriff Urban Art, Urban Street Art gehört. Wie sehr ist das denn immer auch verknüpft mit einer ja, herrschenden Jugendkultur, jetzt mal so im weitesten Sinne? Eben fiel schon das Wort Hip-Hop. Da ist das ja ganz offensichtlich, dass da ein ganzer Lebensstil sich dahinter verbirgt.
Das stimmt. Also man hat in der momentanen landläufigen, also allgemeinen Wahrnehmung diesen sehr starken Bezug zu Hip-Hop und Graffiti und auch weiterhin als von Hip-Hop als einer Jugendkultur. Wenn wir uns anschauen, was die Ursprünge von Hip-Hop sind, jetzt mittlerweile 50 Jahre alt. Also das sind,
haben wir gerade letztes Jahr gefeiert.
Genau, das sind wirklich diese ganzen Pioniere dieser Zeit, das sind alles ältere Herren, ältere Damen, wo das Teil des Lebens ist. Ähnlich wie die Punk-Kultur, die eigentlich einen genauso großen Anteil an der Street-Art und Graffiti-Geschichte hat wie die Hip-Hop-Kultur. Aber die hat sich nicht so durchgesetzt, weil sich eben dieses Style-Writing, also dieses irgendwo seinen Namen in einem gewissen Style hinzuschreiben, das hat sich einfach quantitativ so durchgesetzt, dass unsere heutige Vorstellung davon sehr geprägt ist. Und da ist diese Jugendkultur immer noch mit einbeschrieben. Aber sehr, sehr viele von den Leuten, die das ursprünglich gemacht haben, die es erfunden haben, aber auch die zweite, dritte Generation, das sind alles Leute, die alle jenseits der 50 mittlerweile sich bewegen. Und ich denke, dass das so eine Art Wandel stattfindet, dass dieses Prädikat der Jugendkultur langsam auch historisch zu sehen ist, ja.
Ja, das ist interessant, aber es entstehen ja neue Jugendkulturen, sage ich mal. Das ist ja ein fluider Begriff. Also jede Generation versucht ja, ihre Zeichen zu setzen. Also jetzt heute vielleicht die Fridays for Future-Bewegung oder um die es ein bisschen stiller geworden ist oder die letzte Generation. Da sind halt die Ausdrucksmittel andere geworden. Aber dieses Spuren hinterlassen, das bleibt ja, weil das zeigt, okay, wir sind da, wie Sie es eben so schön ausgedrückt haben, und wir sind da, weil wir auch bleiben wollen, könnte man vielleicht noch hinzufügen.
Genau, wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist sozusagen dieser ganze politische Aspekt, der interessiert mich auch und der ist auch immer Teil von Street Art und Graffiti. Mich interessiert auch der künstlerische Teil, aber es ist oft eben einfach, Leute geben sich selber eine Stimme, die sie sonst nicht bekommen, weil was wäre der alternative Weg für einen Künstler, für eine Künstlerin? Man muss den Marsch durch die Institutionen machen und Galerien und Ausstellen und so weiter und immer darauf hoffen, dass einen irgendwelche Gatekeeper, irgendwelche Leute, Sicherheitshunde an der Tür reinlassen und einem die Möglichkeit geben, seine Sachen zu zeigen. Und wenn man das umgehen will, dann muss man eben auf die Straße gehen. Und dasselbe ist natürlich mit den politisch Aktiven, die dann sagen, ja, wir machen die Abkürzung. Wir kommen nicht ins Fernsehen, was für die ältere Generation ja weiterhin wichtig ist. Wir kommen nicht in die Nachrichten. Aber wenn wir die Sachen illegal machen, dann erreichen wir die Leute trotzdem und können trotzdem unsere Botschaft rüberbringen, auch wenn wir nicht die Erlaubnis dazu haben.
Na, heute kann ich es ja in Echtzeit sozusagen übertragen. Ich kann ja irgendwie das auch in TikTok verbreiten. Also heute ist wahrscheinlich Social Media das, was früher das Fernsehen für die Vorgängergenerationen war.
Das stimmt, aber es ist weiterhin ein Kampf um Aufmerksamkeit und man braucht trotz der ganzen Social Media Sachen, man braucht immer ganz stark weiterhin diese Rückkopplung zur Realität. Und ein Aufreger ist dann doch weiterhin, wenn man dann an ein Gebäude sprüht, was vielleicht auch einen Bezug zu dem eigenen Thema hat, wo sich dann Leute aufregen, wo dann darüber berichtet wird, auf welchen Kanälen auch immer. Aber das ist weiterhin sozusagen eine gute Methode und eine günstige, finanziell günstige und eigentlich für jeden zu erreichende Methode. Aber sie ist halt illegal.
Gibt es eigentlich mittlerweile eine Art Katalog an nicht nur kunstkritischen Kriterien? Einige haben Sie ja jetzt bereits schon aufgezählt. Sprich, wie, wann und wo entscheidet sich, was, warum es in Ausstellungen schafft? Und gehört jede Hinterlassenschaft im Stadtraum per se in Museen, ist aber dennoch aus gesellschaftlichen Gründen wichtig?
Das ist natürlich immer eine Auswahl. Und es ist bei jeder Art von Kunst so, dass es halt die 99% gibt, die halt für den eigenen Menschen wichtig sind, der es erschafft. Und für die Leute im Umfeld oder für diese Zeit. Und sobald aber der Mensch nicht mehr da ist und das Umfeld sich nicht mehr dafür interessiert, verschwinden diese Sachen wieder. Also diese Kunstproduktion, die geht wieder weg.
Also dann auch die Kontextualisierung ist schon sehr entscheidend.
Genau, der Kontext ist entscheidend, aber auch wenn man sagt, ein alter Künstler stirbt, der nur auf Leinwand und auf Papier gemalt hat, die Sachen werden weggeschmissen. Und das, was bleibt, das ist einfach nur ein kleiner Bestandteil. Und genauso ist es aber bei den Street-Art-Sachen auch. Also bei den Street-Art-Sachen und Graffiti-Sachen, die Sachen, über die dann weiterhin gesprochen wird, die dann auch die nächste Generation noch reproduziert, die in Überblickswerken erscheinen, die sozusagen in Einleitung erscheinen, wenn man zum Beispiel über einen aktuellen Künstler redet und sagt, ja, worauf basiert denn das Ganze? Das sind immer die Sachen, die dann wichtig waren. Das sind oft die Sachen, wo jemand was ja zuerst gemacht hat oder behauptet, zuerst gemacht zu haben oder wo man einen sehr starken Bezug herstellen kann oder wo sehr viele Leute einfach immer wieder dazu zurückkehren und sagen, das ist spannend. Das ist zwar vor 40 Jahren gemacht worden und es ist auch seit 40 Jahren nicht mehr auf der Straße zu sehen, aber es gibt Fotos oder es gibt Filmaufnahmen, wo jeder, der es neu sieht, sagt, toll, damit kann ich immer noch was anfangen. Auch wenn diese Sachen, wie jetzt zum Beispiel Ernest Pignon, Ernest im Vaucluse, was wir erwähnt haben, das sind ja ultra zeitbezogene Sachen. Der Kalte Krieg ist lang vorbei, das ist alles längst weg, aber trotzdem sind diese Arbeiten, von denen es in dem Fall ja nicht mal ein Foto gibt, die sozusagen nur als Oral History, als gesprochene Erzählung überleben, sind weiterhin einprägsam.
Was macht das denn eigentlich mit dieser Kunst und den Produzenten und Produzentinnen, dass es mittlerweile so ein ja doch breiteres Einverständnis gibt, dass die im Kanon und im Museum gelandet sind? Hat das so Rückkopplungseffekte?
Also es gibt diesen Begriff des Banksy-Effekts. Das ist ein Begriff seit 2006. Durch den, einfach weil Banksy so viel in den Medien vertreten wird, also so eine einzelne, solitäre Leuchtturmfigur, die sehr viele Leute aus der Streetart-Vergangenheit dann wieder ans Tageslicht geholt hat und gesagt, oh, was gab es denn eigentlich davor, was ähnlich war, worauf baut der auf? Und Banksy ist jemand, der sehr stark auf der Geschichte aufbaut und sehr viel gelesen hat, viel selber recherchiert hat und da sich sehr gut auskennt und dann auch mit sehr vielen Leuten aus dieser Geschichte kollaboriert hat. Also zum Beispiel mit der Punkband Krass, die auch aus dem Kunstkontext kommt, die auch eine Riesenrolle bei uns in der Ausstellung steht, die sozusagen der Background, den Künstler, den Streetart-Künstler schlechthin Banksy sind. Das gibt natürlich einen Effekt. Und dann, also gerade diese ganzen Street-Art-Festivals und diese ganzen Stadtmarketing-Geschichten, die geben natürlich Leuten, die früher illegal diese Sachen angebracht haben, gelernt haben, sich da ihren Ruf erarbeitet haben, die geben denen natürlich Arbeit. Die können mittlerweile weltweit, auch in China oder USA, Australien, in ganz Europa, können die arbeiten. Die werden eingeladen, die kriegen eine Wand zugeteilt, die kriegen die Farbe umsonst, die werden normalerweise mittlerweile auch bezahlt, wenn die es bekannt drin sind. Also es ist ein ganzer eigener Berufszweig, der da entstanden ist, seit etwa, ja, ich würde sagen 2006, 2007 war da so der Knackpunkt. Das hat schon eine Rückkopplung gehabt. Es werden teilweise die Sachen aber auch härter verfolgt. Also es gibt sozusagen, einerseits ist es, gibt es mehr Akzeptanz in der breiten Bevölkerung für eine gewisse Art, also eben zum Beispiel mehr Street Art und mehr die bildlichen Sachen, die Sachen, die tatsächlich mit einer breiten Bevölkerung kommunizieren. Aber für alles andere, das, was die meisten als Geschmier abstempeln, das wird teilweise sogar rigider und härter verfolgt als in den frühen Zeiten in den 80ern, wo man erstmal noch gar nicht wusste, was man jetzt mit diesen Leuten anfangen soll und warum man die jetzt überhaupt bestrafen sollte. Ich würde sagen, es geht in zwei Richtungen, ja.
Ja, vieles von dem kann man ja derzeit, was Sie gerade eben erwähnt haben, das kann man ja derzeit tatsächlich im Saarland verfolgen. Wir sind gerade im Moment für die nächsten Monate noch so ein bisschen so ein Hotspot. Einmal, und jetzt kommen wir wirklich auf die Ausstellung, die Sie kuratiert haben, zu sprechen. Einmal kann man das Historische Museum Saar in Saarbrücken besuchen. Da haben Sie, Ulrich Blanchet, eine Ausstellung, die noch bis Anfang 2025 läuft, zum Thema kuratiert. Sie holen die Kunst von der Straße ins Museum. Wie ist denn die Zusammenarbeit entstanden und wie ist es zu diesem Namen illegal gekommen? Warum haben Sie sich für diese doch eher ja, juristische Statuszuschreibung entschieden?
Also ja, es gibt diese Urban Art Biennale. Die ist ziemlich etabliert seit 2011, ich weiß es jetzt gar nicht, es ist wirklich schon lang, also über ein Dutzend Jahre, die gibt es ja wirklich schon lange und das ist eine tolle Geschichte, die einfach da seit langem läuft und da sind die ganzen Leute da, die früher mal illegal gearbeitet haben, die kriegen da Wände und können da legal sich austoben und da Sachen machen und dann ist halt interessant, ja, ein historisches Museum. Was kann man dazu liefern? Und ja, die illegale Vorgeschichte. Und das war dann sozusagen der Gedanke. Und ich hatte auch diverse Titel und habe sozusagen immer wieder, das war mein Konzept, wir machen das mal, weil es nämlich ein ganz starkes Problem von Street Art, Graffiti, Ausstellungen ist, dass dann letztendlich dann doch wieder irgendwelche Leinwände da zu sehen sind, die eigentlich alle legal entstanden sind und gar nicht illegal sind, sondern nur von der illegalen Biografie von irgendjemandem leben. Und ich dachte, das ist eigentlich blöd und das ist eigentlich inkonsequent. Und ja, machen wir es doch mal anders. Zeigen wir doch wirklich mal die wichtigen illegalen Sachen. Die kann man natürlich, weil sie eben illegal sind, nicht als Original zeigen. Man kann die Wände nicht absägen oder sonst was, weil die einfach nicht mehr existieren. Das heißt, es ist vor allem eine dokumentarische Ausstellung, was aber wiederum super zu einem historischen Museum passt. Wir haben auch ein paar Originale natürlich und sehr viele ephemere Sachen, also wo Sachen auf Papier, auf Büchern und so weiter publiziert sind, die auch sehr selten sind und die wird dann auch ausgestellt. Oder man kann zum Beispiel die Werkzeuge zeigen. Eine Schablone ist ein Werkzeug, mit dem illegale Kunst entstanden ist, schaut aber genauso aus wie das Bild an der Wand, weil es die Natur der Sache ist. Die Schablonen kann man zeigen, die existieren eben teilweise noch. Und da haben wir auch welche in der Ausstellung, die wir dann zeigen. Also so ein bisschen Pendant, dass man sagt, ja, Urban Art Biennale, die machen die legalen Sachen, die machen die Sachen heute neu und wir machen die illegalen, wir machen die Vorgeschichte, wir sind die Vor- und Frühgeschichte der Street Art. Sowas gab es noch nicht. Also es gibt Ausstellungen, es gab mal eine in der Tate, wo dann nur auf die Außenmauern gesprüht wurde. Es gab ein paar Gänge, also sozusagen Spaziergänge, die man dann dazu machen konnte und Sachen anschauen konnte. Aber das waren auch neu geschaffene Werke. Mhm. Und dann gibt es Ausstellungen, wo dann schon historische Sachen auch ein bisschen mit gezeigt werden, auch mal Fotos. Also Beyond the Street gab es ja letztes Jahr eine in der Saatchi Gallery in London und auch davor mal in den USA ein paar, die dann so ein bisschen auch historisch gearbeitet haben und manchmal auch sowas wie Foto und Dokumentation gezeigt haben, hauptsächlich auch in den Katalogen dann. Aber was man gesehen hat, waren dann doch wieder hauptsächlich irgendwelche neuen Arbeiten von diesen alten Recken. Und die sind ja oft viel weniger interessant als das, womit sie bekannt wurden. Und das ist was, was mich auch immer sehr interessiert hat, dass man die Sachen nicht nur klein zeigt, sondern in groß, in lebensgroß und dass man auch diese Veränderungen von diesen Wänden zeigt. Da kam was hinzu, da geht jemand in Dialog, da wird dann was hinzugefügt, da wird was weggenommen, da macht sich jemand lustig. Also dass da ständig Veränderungen sind, dass das ein Dialog ist, der aber nicht zeitgleich ist, sondern über die Zeit geführt wird und zugleich eben auch, und das haben wir auch in dieser Ausstellung in Saarbrücken eben versucht, dass man diese nicht mehr existenten Sachen, nur auf Foto, Video und so weiter existent, dass man die trotzdem in groß zeigt. Also dass es nicht nur über den Kopf geht, Foto, ich verstehe die Idee, so hat es wohl auf der Straße ausgeschaut, sondern dass man auch diese physische Wirkung hat. Diese Figur war lebensgroß. Wie ist es, wenn ich der gegenüberstehe? Das ist ja das, was man in Völklingen ja auch hat, dass man sozusagen diesen großen Werken physisch gegenüber, also diese physische Wirkung von Kunst auf einen Menschen, die haben wir versucht eben auch ein bisschen ins Museum zu holen.
Ihr besonderes wissenschaftliches Interesse gilt dem Phänomen oder dem Phantom Banksy. Wissen Sie, wer oder was sich hinter diesem Namen verbirgt? Und wenn ja, verraten Sie es uns auch?
Die gängige Erzählung ist ja, dass es eine Person, die geboren wurde als Robin Cunningham am 27. Juli 1973 in Bristol, hat eine Schwester. Vater war sowas wie ein Account Manager. Also wir wissen eigentlich relativ viel über diese Person, die ist halt irgendwann untergetaucht, hat den Namen geändert und ab 2000 wissen wir eigentlich nicht mehr, wo wohnt die genau oder was macht die genau. Also da gibt es immer wieder Hinweise, lebt wahrscheinlich in London. Für mich ist das tatsächlich gar nicht so relevant, diese Sachen, weil ich mich mit der Kunst auseinandersetze, nicht so sehr mit dem Künstler. Aber bei Banksy ist es natürlich Teil des Werkes, dass man sich auch mit dieser Figur auseinandersetzt und ich weiß da natürlich viel über diesen Robin Cunningham, der nicht mehr so heißt. Aber ich habe auch immer Freude an neuen Theorien. Also wenn man dann sagt, Massive Attack-Sänger Robert Del Naya, der eigentlich ein wichtiger Einfluss auf Banksy war und eine Generation davor, dass er selber Banksy sein könnte, wurde ja auch eine Weile diskutiert. Also da gab es immer wieder neue Gerüchte und so weiter. Und das ist Teil des Werkes und zeigt aber auch, wie unwichtig es letztendlich ist, dass man diese Person greifbar hat.
Banksys Motive prangern ja auch hauptsächlich soziale Missstände an. Also er reagiert ja sehr oft auf ganz, ganz aktuelle Ungerechtigkeiten im Gesundheitssystem zum Beispiel. Und dennoch gelten sie als begehrte und hochgehandelte Sammlerobjekte. Welche Rolle spielt denn Banksy, spielt der Künstler dahinter, ja bislang in der Kunst- und Kulturgeschichte? Kann man das schon einordnen?
Also es ist ein Künstler, der politisch arbeitet, aber das ist nicht nur die einzige Ebene. Also die Werke haben immer nicht nur einen Ortsstempel, das hatten wir ja vorher schon diskutiert, dieses site-specific, sondern die haben auch oft auch einen Zeitstempel. Also der Tag, an dem das Werk angebracht war, spielt eine Rolle. Wie bei einer Karikatur, die wir in 5 Jahren nicht mehr verstehen, diesen Effekt macht sich Banksy zunutze. Also dieses Wissen der Leute zu einem gewissen Zeitpunkt und an einem gewissen Ort. Und das hat natürlich eine große Wirkung, was es auch so vorher von einem Street-Art-Künstler kaum gegeben hat. Also diese ganz starke Hinwendung zum Betrachter und was der weiß und was der wissen kann und auch unterhalten sein wollen. Also Banksy Werke haben natürlich immer diesen Stempel des Politischen und das sind sie auch. Oder die allermeisten sind politisch zu sehen. Aber sie wollen immer auch unterhalten. Sie wollen nicht nur irgendwie den Schrecken des Krieges zeigen, sondern sie wollen immer auch was anderes. Sie wollen auch Hoffnung geben, unterhaltsam sein. Also das spielt schon auch eine Rolle. Und der Künstler ist natürlich mittlerweile hoch gehandelt, weil er einfach einen sehr großen Bekanntheitsgrad hat. Meiner Ansicht nach sind diese ganzen Sachen, die dann verkauft werden, Ich halte das alles für Schrott. Also ich halte das alles für Puffel. Ich versuche das immer nachzuvollziehen, dass Leute unbedingt sowas selber besitzen wollen, aber so ganz verstehen kann ich es nicht. Für mich ist das alles, was es da zu kaufen gibt und auch was der Künstler selber, Siebdrucke und so weiter, was er da verkauft, das ist für mich sowas wie ein Schlüsselanhänger vom Eiffelturm. Ich finde den Eiffelturm spannender.
Jetzt mache ich mal einen ganz weiten Sprung zum Ende unseres Gespräches. Welche Rolle spielen denn Mädchen und Frauen in der Bewegung oder man muss ja vielleicht sagen, in den Bewegungen der unterschiedlichen Arten der Street Art?
Also wir haben einen Unterschied zwischen Street Art und Graffiti auch wieder. Im Graffiti sind sie früher präsent, also mit Barbara Eva 62 in New York, schon 1971 in einem großen New York Times Artikel erwähnt, also wirklich Mainstream. Und eigentlich ist aber so, dass in der Street Art, also dem eher bildlichen, eher künstlerischen, auch vom Anspruch her oder von dem Publikum her, das fängt dann so 1977 an mit Jenny Holzer, die ja heute auch in allen großen Museen präsent ist als Konzeptkünstlerin, wo man gar nicht erst mal draufkommt, dass es jemand ist, der auch illegal erst mal angefangen hat, Poster zu kleben, die wir auch in unserer Ausstellung haben. Das sind so die Anfänge. Der Anteil ist in der Street Art höher an Frauen. Er ist generell weniger im Vergleich zu den Männern. Und hier spiegelt sich auch das Verhältnis, also die Sachen, die in Museen gezeigt werden, in großen Ausstellungen, die in allen Büchern vorkommen. Auch da sind es meistens die Platzhirschmänner, die da stärker vertreten sind. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also gab bei den Pionieren auch so, dass sich viele gar nicht weiter geäußert haben später. Also Barbara 62 zum Beispiel, eine wichtige Graffiti-Pionierin aus New York, die ist bis heute anonym. Wir wissen nicht, wer das ist. Die hat sich nie selber geäußert. Wir kennen nur das Werk, wir kennen die Aussagen anderer, aber die hat nie für sich selber gesprochen. Man hat natürlich als Graffiti-Reiterin gewisse Nachteile. Jeder wird besser nur dadurch, dass er viel übt. Wenn man draußen üben möchte, aber immer aufgrund seines Geschlechts dem ausgesetzt ist, dass man vielleicht irgendwie vergewaltigt wird oder sonst was, dann ist es natürlich teilweise schwieriger, nachts um drei dann irgendwie alle möglichen Wände voll zu taggen. Weil zum Beispiel die anderen Graffiti-Writer selber dann auch sexistisch sind und sagen, ja, ich traue dir das nicht zu, du kannst es nicht, du bist nicht stark genug, dass du über Zäune klettern kannst. Und das muss gar nicht stimmen. Das ist einfach nur eher so eine Geschichte im Kopf. Aber es ist natürlich auch eine Erziehungssache, dass man Frauen anerzogen hat, ja, du kannst das nicht, du darfst das nicht und so weiter. Das spielt auch eine Rolle. Es waren sehr viele Leute, die dann sehr viel dann für sich gezeichnet haben. Also sagen, gar nicht dann unbedingt so viel rausgegangen sind. Aber es gab sie immer und sie haben immer eine wichtige Rolle gespielt und es findet da auch ein Umdenken statt. Also ich denke, dass das heute nicht mehr so relevant ist. Es gibt auch große Unterschiede zum Beispiel zwischen Europa und USA, also wie die Leute damit umgehen, mit dieser doch sehr männlichen Kultur, gerade im Graffiti-Writing, die ja eine sehr machohafte Kultur ist, auch so dieses irgendwo was hinmalen und dann sagen, das ist jetzt meins, das habe ich jetzt in Besitz genommen. Frauen haben da so ganz eigene Strategien gefunden, damit umzugehen. Also zum Beispiel Lady Pink, die da als eine der wichtigsten Graffiti-Writerinnen der frühen Zeit gilt, wo man sozusagen eine Person hat, einen Namen, eine Biografie. Wie gesagt, sie ist da mit allen Sprühen gegangen, mit den verschiedenen Gruppen, damit alle gesehen haben, sie hat das selbst gemacht. Sie kann ihre Farbe selber tragen, dass dann nicht irgendwie Leute dann erzählen können, ah, das hat doch ihr Freund gemacht, das hat doch Lee für sie gemacht und schreibt dann ihren Namen. Und das ist sie gar nicht, sondern sie hat es viel mehr beweisen müssen, dass sie das selber kann, dass sie das selber macht, dass sie sich das traut und so weiter. Und dadurch muss einfach viel besser nochmal sein als ein Mann, um in diesem Feld bestehen können. Und natürlich hat man dann auf der illegalen Seite auch diesen Punkt, dass Leute, das weiß man aus Umfragen, und da gibt es auch diverse Untersuchungen dazu, dass wenn jemand irgendwo Graffiti sieht oder Street Art, dass er erstmal davon ausgeht, dass es von einem Mann geschaffen ist. Was haben dann die Graffiti-Writerinnen gemacht? Sie haben dann erstmal die Sachen so gestaltet, dass sie so typisch überzeichnet weiblich waren. Was weiß ich, Pink, Schleifchen, Mädchengesichter und so weiter, um zu sagen, hey, das ist nicht von Mann gemacht, das hat eine Frau gemacht. Aber das hat natürlich auch wieder so dieses Übererfüllen von Geschlechterklischees, was dann natürlich Frauen, die Graffiti machen, auch wieder blöd finden. Also die wollen dann gar nicht, dass man sieht, dass es von einer Frau ist. Also da gibt es verschiedene Diskussionen, wie man mit sowas umgeht und wie man da rangeht. Und da ist weiterhin noch viel im Wandel, würde ich sagen.
Und viel Luft nach oben und viel Platz an den Wänden. Das war das SR2 Kulturgespräch in dieser Woche. Zu Gast war der Kunstwissenschaftler Ulrich Blanchet. Herzlichen Dank dafür, Ulrich Blanchet, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Wir gehen jetzt noch mal mit anderen Augen in die beiden großen Ausstellungen, die es zum Glück jetzt in diesem Jahr hier im Saarland gibt. Mein Name ist Barbara Renno. Das Gespräch zum Wiederhören, das finden Sie auf sr2.de. Herzlichen Dank, Ulrich Blanchet.
Dankeschön.